Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir melden uns mal wieder antizyklisch mit einer Sonderfolge zum Thema Finanzen. Lukas und ich haben uns mit Fortuna-Fan und Finanzfachmann David getroffen, der für uns und euch die von im Mai von der DFL veröffentlichten Geschäftszahlen einordnet. Sollte diese Folge für Diskussionsbedarf sorgen, tretet gerne mit David, den trefft ihr über @finko 1895 bei Twitter oder uns @ausexil bei Twitter oder exil@fortuna-podcast.de in Kontakt. Wir und David freuen uns auf jeden Fall über Rückmeldungen dazu. Es bleibt mir noch, mich ganz, ganz herzlich im Namen des Exil-Podcasts bei David zu bedanken für seine Zeit und seine akribische Vorbereitung auf diesen Podcast. Vielen Dank, wir sind sehr froh, diese Folge mit dir aufgenommen zu haben und wünschen jetzt allen viel Spaß beim Hören.
Moritz und ich sitzen hier mit dem David zusammen. Den David kennt ihr aus unserer Folge Nummer 149 aus dem letzten November. Da haben wir uns die Bilanzzahlen der Fortuna vor der Mitgliederversammlung angeschaut. Und heute wollen wir da so ein bisschen anschließen mit der Folge, mit unserem Gespräch, und würden euch aber auf jeden Fall vorher nochmal diese Folge über die Finanzen der Fortuna aus dem November ans Herz legen, falls ihr die noch nicht gehört habt. Da hat sich jetzt nicht unbedingt besonders viel geändert. Also wir werden da wirklich eher anschließen und Bezug drauf nehmen. Von daher, ja, falls ihr das noch nicht gemacht habt, hört da sehr, sehr gerne rein. Heute wollen wir ja natürlich wieder so ein bisschen auf die Finanzzahlen der Fortuna schauen. Vielleicht mit so einem kleinen Fokus, aber auch darauf, wie man das in den Gesamtkontext der Liga oder halt sogar der DFL-Ligen, der beiden DFL-Ligen, der Bundesliga und der zweiten Bundesliga einbetten kann. Und genau, dafür ja, haben wir uns dann eben wieder den David dazu geholt. Hallo David, super, dass du dir die Zeit genommen hast.
Ja, hallo Lukas, hallo Moritz, vielen Dank, freue ich mich.
Ich sage auch Hallo und vielen Dank, dass du da bist.
Ja, wir wollen natürlich jetzt trotzdem denjenigen, die die Folge nicht gehört haben aus dem November, oder diejenigen, die wie wir alle wahrscheinlich auch einiges davon jetzt gerade nicht komplett parat haben, nochmal einen kleinen Überblick geben, worüber wir da eigentlich gesprochen haben.
Ja, gerne. Also, was wir das letzte Mal besprochen haben, war der Geschäftsbericht von der Fortuna. Und unser Abschluss ist zum Ende Juni, also zum Halbjahr. Das hat dann die Saison 22/23 betroffen. Und da habe ich zwei Hauptthesen aufgestellt. Einmal, dass Fortuna sich in einer angespannten finanziellen Lage befindet. Und zum Zweiten, dass wir uns in der Spitzengruppe beim Personalaufwand der zweiten Bundesliga bewegen. Und wenn ihr wollt, kann ich vielleicht die Thesen nochmal zusammenfassen.
Gerne. Ja.
Danke. Also, warum glaube ich, dass wir uns in einer angespannten finanziellen Lage befinden? Zum einen ist das Eigenkapital auf unter 1 Million gesunken im Geschäftsbericht 2023. Und das kommt durch einen Verlust alleine in 2023 von 3 Millionen. Was ist das Eigenkapital? Ich probiere es nochmal ganz schnell zu erklären. Das ist, wenn man alle Werte zusammenrechnet, wie viel die gerade wert sind. Bei uns sind es Spieler, bei vielen Vereinen sind es das Stadion. Das addiert man alles, dann zieht man die Schulden ab, und was übrig bleibt, das ist das Eigenkapital, also der Wert des Vereins. Man hofft natürlich auf einen besonders hohen Wert im Jahr 2019 und 2020. War unser Eigenkapital bei 7 Millionen. Und jetzt ist es durch den Verlust auf 0,9 Millionen gesunken. Ich hatte damals aber auch gesagt, dass es systematisch unterschätzt, das Eigenkapital, weil man darf Spieler nur mit Transfersummen aktivieren. Das heißt, alle Spieler, die ablösefrei kamen, alle Jugendspieler stehen da mit einer Null. Deswegen ist es nicht dramatisch, aber es zeigt schon mal eine nicht positive Entwicklung. Dadurch haben wir ja auch eine Fremdkapitalquote von 97 Millionen. Also wir haben 24 Millionen Schulden. Das Eigenkapital ist unter 1 Million. Was noch wichtig ist, dass von den Schulden von den 24 sind knapp 8 kurzfristig, also müssen innerhalb von einem Jahr bezahlt werden. Dann vielleicht der letzte Satz zum Themenblock, warum wir in einer angespannten Lage sind, ist, dass es eine Berichterstattung gab von der Bild-Zeitung und von der Rheinischen Post, dass das Corona-Überbrückungsgeld, also ich zitiere jetzt aus dem Bildartikel, von etwas mehr als 1 Million im Risiko steht, also nicht bewilligt worden ist. So jetzt meine nicht juristische Formulierung. Und dann hat die Rheinische Post geschrieben, dass auch bestehende Anträge von nochmal etwas mehr als 1 Million auch noch nicht freigegeben worden sind. Also wir haben da ein Risiko, wenn ich das richtig verstanden habe, von 2 Millionen. Das steht natürlich gegen ein relativ geringes Eigenkapital von unter 1 Million. Also haben wir hier definitiv, wenn wir nur die beiden Zahlen vergleichen, ein hohes Risiko, dass wir ein negatives Eigenkapital haben und das würde zu Folgen in der Lizenzierung führen.
Nur noch mal zur Klarstellung, wenn wir jetzt über diese Zahlen reden, zu welchem Zeitpunkt schauen wir da genau drauf? Also wann genau muss man halt bei der DFL diese Zahlen einreichen und also wann zu welchem Zeitpunkt gelten diese 0,9 Millionen Eigenkapitalquote?
Ja, das ist eine sehr gute Frage, weil wir zum Halbjahr unseren Abschluss machen. Es machen viele Vereine, das ist weder gut noch schlecht, ob ich es jetzt im Juni oder im Dezember mache. Einreichen zur DFL, so habe ich mir das zumindest angelesen, muss man nochmal für die Lizenzierung den Dezember. Das heißt, da gibt es einen Abschluss, der zumindest mir nicht bekannt ist, wahrscheinlich nur den Fortuna-Mitarbeitern. Und zum Dezember muss ich ein positives Eigenkapital haben, weil sonst laufe ich in eine Regelung. Da zitiere ich aus dem DFL-Papier von Dezember 2023. Und das sagt, ich muss eine Verbesserung um 10% erreichen, weil ich sonst in die Gefahr, jetzt meine Formulierung, von einer Geldstrafe oder Punktabzug komme. Wenn wir jetzt, darauf läuft ja, glaube ich, deine Frage hin, das kombinieren, also im Juni waren wir bei plus 0,9 Millionen. 2 Millionen sind Corona-Überbrückungsgeld, Rheinische Post und Bild im Risiko. Dann sehe ich zumindest als Außenstehender auch ein Risiko, dass wir im Dezember 2023 ein positives Eigenkapital bei der DFL einreichen konnten. Also, dass wir nicht in die Regelung fallen. Wir müssen unser Eigenkapital jedes Jahr, bis es wieder positiv ist, um 10% verbessern. Ich würde aber tendenziell positiv sein, weil dazu keine Presseartikel kamen. Und deswegen vermute ich, dass das in irgendeiner Form buchhalterisch geschafft worden ist.
Okay, vielen Dank. Dann vielleicht erstmal so die Frage zum richtigen Reinkommen. Wenn jemand wie du, der ja, sich mit solchen Bilanzierungen und so einfach besser auskennt, wenn du solche Berichte in die Hand bekommst, was ist so das allererste, worauf du schaust? Also angenommen, du kriegst diesen DFL-Bericht in die Hand, worauf schaust du zuerst? Also natürlich blätterst du vermutlich erstmal bis zur Fortuna durch, denke ich mal. Aber dann, wo geht dann der nächste Blick hin?
Ja, also ich glaube, ich arbeite ja im Finanzbereich, was man von Finanzleuten sagt, ist, dass sie eher tendenziell langweilig und kritisch sind. Also ich bin sehr kritisch und gucke mir alles an, wenn etwas extrem positiv dargestellt wird, passt das wirklich zu den Zahlen? Ich finde, dass der Jahresabschluss von der Fortuna, den wir ja als Mitglied auch als PDF bekommen, den finde ich persönlich verständlich. Ich hoffe, dass der auch für viele sag ich mal, die nicht im Finanzbereich sind, verständlich ist. Sonst kann man da sich vielleicht auch rumfragen. Das ist halt die Basis unseres Vereins und deswegen glaube ich, sollte man das in der Tendenz schon verstehen. Und wenn es um Kennzahlen geht, ist das Eigenkapital wahrscheinlich schon die wichtigste Kennzahl, weil das ist der sogenannte Unternehmenswert oder sogenannte Vereinswert. Der sollte das Eigenkapital je höher, je besser. Und dann sagt mir das aktuelle Geschäftsjahr, Gewinn oder Verlust, wie bin ich kurzfristig unterwegs? Bin ich kurzfristig erfolgreich oder nicht erfolgreich? Also würde ich mir auch den Gewinn oder den Verlust in der Geschäftsperiode angucken.
Und wenn du jetzt dieses Jahr da drauf schaust, gibt es da zum einen Entwicklungen jetzt seit dem letzten November, wo man sofort sagen könnte, das ist irgendwie auffällig, weil auch da hat man ja dann größtenteils mit Zahlen gearbeitet, die natürlich jetzt heute nicht mehr komplett aktuell sind, weil ich meine, wir haben jetzt mittlerweile wieder August, natürlich reden wir halt immer über die Vergangenheit, das ist klar, glaube ich. Und gibt es allgemein einfach noch ein paar andere Dinge, die dir da vielleicht sofort ins Auge gefallen sind, die man herausheben könnte?
Ja, also wenn man sich dann fragt, warum haben wir einen Verlust erzielt im Jahr 2023, also auch nochmal vorweggeschoben, das ist jetzt keine dramatische, aber aus meiner Sicht zumindest eine angespannte Lage, dann habe ich mir angeguckt, was könnte der Grund dafür sein. Und eine der größten Positionen bei uns beim Aufwand, also wo wir nicht Geld einnehmen, wie bei Fernsehen und TV, das sind unsere zwei größten Einnahmequellen, ist die größte Quelle, wo wir etwas bezahlen müssen, ist Personal. Das sind ungefähr 46% unseres Aufwands. Also habe ich mir an die Personalaufwandsposition angeguckt. Und da ist eine deutliche Entwicklung in Richtung Verwaltung zu sehen. Wir haben im Jahr 2019 von unserem Personalaufwand circa 74% in die Lizenzmannschaft investieren können und in die Verwaltung in Summe 2,8 Millionen. Jetzt im Jahr 2023 ist es aber so, dass wir nur noch in Anführungszeichen 58% in die Lizenzmannschaft investieren, weil jetzt 7 Millionen in die Verwaltung gehen. Das sind 27%. Also unsere Verwaltung hat sich jetzt in den Jahren 2018 zu 2023 mehr als verdoppelt. Woran liegt das? Wahrscheinlich, Hypothese von mir, dass wir jetzt auch eine Eigenvermarktung machen. Dann muss man natürlich auch immer sagen, es gab Inflation. Ihr habt wahrscheinlich auch alle ein bisschen mehr verdient. Also es ist eine natürliche Entwicklung. Ich würde aber sagen, dass dieser deutliche Aufwuchs, dass das ein Aufwuchs ist, der nicht nur mit diesen beiden Effekten erklärt werden kann. Und das ist etwas, was man, denke ich, im Blick haben sollte.
Ich möchte ganz kurz dann nachfragen, wenn du sagst, nicht diese beiden Effekte, das heißt das eigene Marketing. Ich schätze mal, das wird relativ viel auch Personalaufwand bedeuten. Und Inflation, Teuerung und so weiter. Was gibt es denn ansonsten noch? Ich meine, es gibt Aufstockungen im Verwaltungsbereich, vielleicht auch im NLZ und so, dass man da neue Stellen schafft. Es gibt natürlich hohe Vorstandsgehälter, über die wir ja auch schon mal gesprochen haben. Auch beim letzten Mal wurde darüber gesprochen. Aber was gibt es ansonsten denn noch für Positionen, in die so ein Personaletat fließen können, den ich jetzt nicht auf dem Schirm habe?
Ja, es
Wir sprechen
ne
jetzt außerhalb der ersten Mannschaft, ne? Oder
genau, genau.
der
Darauf
ja.
wollte ich zurückkommen, weil das ist wahrscheinlich auch ein größerer Effekt. Im Jahr 2018 haben wir für die Position heißt andere Fußballmannschaften 1,8 Millionen Euro in Personal ausgegeben. Und jetzt in 2023 sind es 3,8. Also plus 2 Millionen. Vermutlich, und so wird das auch im Jahresabschluss, der auch geprüft wird, also da hat man keine Freiheiten zu lügen. Da wird von der neuen Frauenmannschaft gesprochen. Da wird auch von einer Erhöhung der Gehälter von den Trainern gesprochen und Mitarbeitern im NLZ. Das ist, denke ich, auch ein größerer Posten.
Kann man was dazu sagen, wie das dann genau im Kontext der Liga zu bewerten ist? Also ist das was, was bei anderen Mannschaften, bei anderen Teams halt auch auffällt? Also was einfach ein Stück weit normal ist in der zweiten Bundesliga? Oder ist das was, was vielleicht irgendwie auch ein bisschen raussticht?
Ja, also wenn wir sagen, wir befinden uns in der Spitzengruppe der zweiten Bundesliga, dann kann man sagen, dass der Verwaltungsaufwand, den wir haben, dass der relativ normal ist. Also wir geben ja in der Verwaltung 7 Millionen aus. Die DFL, das ist ein bisschen komplizierter, auch die Zahlen herauszufiltern, die gibt einen Durchschnitt der besten 6 Vereine im Personalaufwand ab. Das heißt, die 6, die eh am meisten für Personal investieren, dazu gehören wir nach den Lizenzierungszahlen. Also wir sind in diesem Durchschnitt drin. So, wenn wir diese Zahlen vergleichen, wir geben 7 aus, dann geben die 6 teuersten in Anführungszeichen Vereine in der zweiten Bundesliga 7,9 Millionen in der Verwaltung aus. Also es ist sogar leicht unter dem Durchschnitt. Wer ist im Durchschnitt dieser teuersten Vereine in der zweiten Bundesliga? Auf jeden Fall mit großem Abstand der HSV, Schalke, Hannover 96 und ich vermute auch Nürnberg. Und dann ist wiederum die Frage von der Logik der DFL, ob da hier schon Hertha mit dabei ist. Ich vermute auch. Das sind natürlich auch nicht von der Emotionalität vielleicht, aber von der Infrastruktur auch größere Vereine. Nur ist es so, wenn ich das direkt verknüpfen darf, sind diese Vereine, die 6 teuersten im Personal, auch erfolgreicher, wenn es da um Werbung geht und um Merchandising. Und ich vermute, dass es da auch eine Relation gibt zu dem Aufwand in meiner Verwaltung und dem Erfolg in Werbung und Merchandising. Auch eingeschränkt, natürlich können wir uns jetzt nicht mit dem HSV Schalke vergleichen. Das sind einfach bessere Bedingungen.
Bisschen wird es ja da interessant, dann zu sehen, wie wird diese Personal, wie werden diese Personalkosten quasi, wie spiegeln die sich wieder? Und ich meine, da gibt es ja wahrscheinlich verschiedene Faktoren, die man messen kann, sowas wie der Erfolg der zweiten Mannschaft, bis hin zu eben hohe Marketingerlöse und so weiter. Da gibt es ja irgendwie sehr viele verschiedene Faktoren, anhand derer man dann berechnen kann, muss quasi, wie diese 7 Millionen eingesetzt werden, richtig?
Das ist, denke ich, auch eine faire Perspektive. Also ich würde da mit reinnehmen auch diese 3,8 Millionen, die wir jetzt für sogenannte andere Fußballmannschaften ausgeben, weil wir müssen ja auch mit einbeziehen, dass wir nach meiner persönlichen Einschätzung sehr erfolgreich in den letzten Jahren waren in der Verbindung von zweiter Mannschaft, in Klammern NLZ, und der ersten Mannschaft. Und das muss entsprechend auch finanziert werden. Wenn wir jetzt den größten Erfolg nehmen, Fernandes Neto ist laut Rheinischer Post für rund 3 Millionen verkauft worden. Das sind ja allein fast ein Jahr von Aufwand, die er refinanziert hat. Deswegen ist das, wie du richtig sagst, immer eine komplexere Perspektive, wo man verschiedene Faktoren vergleichen muss.
Natürlich trotzdem auffällig, dass dann eben die Werbe- und Merchandise-Erlöse deutlich unter den von vergleichbaren Konkurrenten liegen. So, ne? Und das ist ja auch, finde ich, interessant, weil ja auf der Mitgliederversammlung, naja, da ja schon so Graphen gezeichnet wurden, wie jetzt durch die Eigenvermarktung die Erlöse auch so sprudeln werden. Das ist natürlich jetzt. Sind wir jetzt ein Jahr hinterher und so mit der Berechnung, aber es ist ja trotzdem was, wo man auf jeden Fall ein Auge drauf werfen muss, ne, was da bei rumkommt.
Das sehe ich auf jeden Fall auch so. Vor allen Dingen fand ich überraschend, wenn ich jetzt nur die DFL-Zahlen nehme und ich vergleiche den Durchschnitt aller Zweitligisten, dann verdienen die 2,9 Millionen mit Merchandising und wir 2,8 Millionen. Da mag es Unterschiedlichkeiten geben in Buchungen. Also ich würde zur Sicherheit sagen, das ist grob das Gleiche. Ich hätte aber gedacht, dass wir von unserer Größe erfolgreicher sind. Und wenn ich jetzt auch den Vergleich nehme von allen Bundesligisten in der zweiten Bundesliga, und nicht diese Top 6, weil da würde ich erwarten, dass wir drunter liegen, liegen wir deutlich drunter, dann sind wir bei der Werbung bei 7,5 Millionen und der Durchschnitt der zweiten Bundesliga bei 8,1 Millionen. Das finde ich auch überraschend. Wahrscheinlich muss man hier einordnen, dass bei Werbung höchstwahrscheinlich, ich weiß es nicht, auch Vermarktungsrechte des Stadions eine Rolle spielen, könnte ich mir vorstellen, dass andere Vereine da einfach mehr Möglichkeiten haben. Also ich will auf gar keinen Fall sagen, dass das bei uns schlechte Mitarbeiter sind. Man muss wahrscheinlich alles in Perspektive setzen. Ich gebe dir aber auch recht, Moritz, dass man, finde ich, in der Berichterstattung häufig liest, wie erfolgreich wir sind, im Merchandising, Werbung. Und jetzt rein von dem letzten Geschäftsjahr sehe ich es nicht direkt in den Zahlen, aber auch wie du richtig sagst, ist es hoffentlich dann auch ein Versprechen auf die Zukunft.
Ja, und um gerade halt diese, ja, diese Entfernung, die wir dann eben noch zu den Spitzenergebnissen in der Bilanz zu anderen Vereinen in der Liga haben, um das, ja, um das halt so ein bisschen ausgleichen zu können, kann man dann schon sagen, dass man eigentlich jedes Jahr darauf angewiesen ist, Transferplus zu machen, weil das ist ja eigentlich was, was die Fortuna jetzt gerade in den letzten Jahren, seit man aus der Bundesliga wieder abgestiegen ist, eigentlich jedes Jahr gemacht hat. Und trotzdem sehen wir ja, dass sich die finanzielle Lage, dadurch eigentlich weder verbessert noch stabilisiert.
Das ist auf jeden Fall meine Einschätzung. Ich habe auch in der Vorberichterstattung zum Darmstadt-Spiel, meine ich, hat Klaus Allofs, ich habe es jetzt nicht transkribiert, gesagt, dass wir ein Verkäuferverein sind. Hat er, meine ich, gesagt, sind jetzt meine Worte, aber ich meine, dass er das inhaltlich gesagt hat. Und das deckt sich auf jeden Fall auch mit den Zahlen. Also wir sind im Personalaufwand auf jeden Fall in den Top 6, also da, wo ich gerade den Vergleich gezogen habe. Ja, natürlich jetzt Hertha, Schalke, HSV, Hannover 96 und wahrscheinlich auch wieder Nürnberg. Nürnberg ist und Hannover sind relativ auf Augenhöhe. Man sieht dann, dass HSV, Schalke, Hertha ist nochmal eine ganz andere Ebene. Und wir waren ja, was ich gerade gesagt habe, die rund 3 Millionen, die wir mit dem Fernandes Neto erzielt haben, der, weil der ein Jugendspieler ist, in der Bilanz mit 0 Euro stand. Also ich gehe davon aus, dass es nahezu 3 Millionen Gewinn sind, die man eigentlich erwarten dürfte. Und was ja super schön ist, dass wir aus diesem ganz schlimmen Sportfeldvertrag rausgekommen sind. Das sind auch nochmal knapp 2,7 Millionen, die wir da einsparen. Also starten wir eigentlich mit plus im schlimmsten Fall wahrscheinlich 5,5 Millionen. Und trotzdem sagt der Jahresabschluss zum Juni 2023, dass wir mit einem ausgeglichenen bis leicht negativen Resultat re zu rechnen haben und starten von diesem 3 Millionen Netto und dann nochmal wahrscheinlich 2,5 bis 2,7, die wir nicht an Sportfeld bezahlen im Vergleich zum letzten Geschäftsjahr, bin ich da überrascht. Das zeigt mir, dass wir auf solche Verkäufe angewiesen sind, weil wenn das nicht zu einem extra Gewinn führt, dann zeigt es ja, dass wir darauf mittlerweile angewiesen sind. Und aus meiner Sicht zeigt sich das auch in den letzten 3 Jahren. Die habe ich mir heute in der Vorbereitung nochmal angeguckt. Also wir hatten in den letzten 3 Saisons einen Transferplus. Teilweise hatte ich die Spieler vergessen, aber dazu gehört Piotrowski, Naray, Clara, Nito Fernandes und jetzt Engelhardt und Scholes. Und bei allen Spielern bin ich mir sicher, dass die buchhalterisch mit niedrigeren Werten in der Bilanz standen, also zu einem Gewinn geführt haben. Und es gab andere Effekte, Aufwand, zum Beispiel Personalaufwand, diese Effekte mehr als ausgeglichen haben.
Auch da wieder die Frage, ist das was, wo wir wirklich speziell die Fortuna im Blick haben müssen, als eine Besonderheit, oder ist das vielleicht auch was einfach so ein bisschen systemimmanent ist in der zweiten Bundesliga? Weil wenn ich mir jetzt mal so die Vereine da aus der Top-Region so ein bisschen vor Augen rufe, da verlieren ja eigentlich jetzt speziell in diesem Sommer eigentlich fast alle irgendeinen Top-Spieler in die Bundesliga, wie der HSV mit Benesch, wie zu Hannover, die einen Verteidiger für 6 Millionen nach Portugal verkaufen. Dann gibt es Nürnberg, die ja, glaube ich, letztes Jahr sogar noch unter Auflagen der DFL operieren mussten, jetzt aber ein riesiges Transferplus gemacht haben und auf einmal irgendwie wieder jetzt ein Player werden in der Liga. Also es gilt ja eigentlich für alle Vereine mehr oder weniger, selbst für Schalke, ne? Also auch die müssen mit Keke Top zum Beispiel einen wirklich vielversprechenden Spieler verkaufen. Müssen wir uns einfach darauf einrichten, oder ist das was, wo man sagen muss, ja, okay, das ist jetzt wirklich speziell was unbedingt nur die Fortuna halt irgendwie tun muss. Bei den anderen ist das halt eben einfach so ein bisschen mit eingepreist und die können deswegen ihren Kader vielleicht dann irgendwie noch ein bisschen in der Breite verstärken, weil die halt einfach ihre Top-Spiele abgeben, was, glaube ich, immer logisch ist in der zweiten Liga. Bei der Fortuna ist es aber vielleicht wirklich einfach eine Notwendigkeit, um die Zahlungsunfähigkeit zu verhindern.
Das ist auch eine wichtige Einordnung von dir. Ich würde das gerne zweiteilen. Einmal im Vergleich zur zweiten Bundesliga und den sogenannten Top 6 und dann den Vergleich erste, zweite Bundesliga. Im Vergleich zur Top 6 haben wir aus meiner Sicht einen systematischen Nachteil. Also wenn ich die Erlöse aus den Zuschauereinnahmen mir angucke, dann verlieren wir zu den Top 6 im Schnitt ungefähr 3 Millionen. Also ist sehr viel Geld, wie wir jetzt besprochen haben. Ist unser Eigenkapital, der komplette Wert von Fortuna in Anführungszeichen, ist buchhalterisch sehr wahrscheinlich extrem unterschätzt, aber unter 1 Million. Und wir müssen ja die Stadionmiete bezahlen. Und die drei Vereine, Hamburg, Schalke, Pauli, haben nach meinem Verständnis ein Stadion, was ihnen selber gehört. Und die in 2023, die Position heißt Materialaufwand, finde ich auch interessant. Da steht nach meinem Verständnis die Stadionmiete drunter. Und die war in 2023 1,6 Millionen. Jetzt laut der letzten Berichterstattung Rheinische Post also war die Formulierung im Artikel nahezu verdoppelt auf 3 Millionen. Das heißt, das sind nochmal 1,5 Millionen, die draufkommen. Und wir haben dann, wenn wir die zwei Zahlen zusammenschieben, also wir haben weniger Zuschauer im Schnitt oder zumindest Zuschauereinnahmen, wir haben ja jetzt auch das Fortuna für alle Konzept, und die 3 Millionen Stadionmiete, sind es ein 6 Millionen strukturelles Defizit, womit wir einfach starten gegenüber Vereinen, die ein eigenes Stadion haben und mehr Zuschauer. Und damit muss ja auch unsere Verwaltung, unser Management arbeiten. Das muss man, denke ich mal, auch fairerweise zur Einordnung sagen. Meine Hypothese ist, dass wir im Vergleich zu diesen Vereinen von der Tendenz her ein bisschen mehr Risiko nehmen, also diese Einnahmen nicht generieren, aber einen ähnlichen Personalaufwand haben. Und das kann man gut oder schlecht finden, aber im Vergleich ohne dieses Fundament, insbesondere vom Stadion, ist es objektiv größtes Risiko bei ähnlicher Kostenstruktur. So, und der zweite Teil, ich würde jetzt gerne überleiten zum größeren Bild aus den DFR-Lizenzierungsdaten. Alle Daten, die ich vergleiche, sind öffentlich verfügbar. Da sieht man, dass die Schere sehr groß aufgeht. Wir starten mit dem Jahr 2018. Da hat die DFL nach meiner Kenntnis das erste Mal die Daten veröffentlicht. Zumindest, dass ich die abrufen kann. Und da war der Personalaufwand von Bayern München 315 Millionen. Und damals der geringste Umsatz in der ersten Bundesliga war Fortuna mit 18 Millionen. Jetzt in 2023 hat Bayern plus 100 Millionen im Personalaufwand. Das ist eine enorme Zahl. Plus 100 Millionen, also ein Spieler jedes Jahr mehr ausgeben und Mitarbeiter, aber vor allen Dingen werden Spieler sein. Und jetzt der geringste Personalaufwand in der letzten Bundesliga-Saison war Darmstadt mit 20 Millionen, also fast keine Veränderung zum Jahr 2018. Also wir haben die Schere, die ja zitiert wird, aus meiner Sicht zu selten mit konkreten Zahlen. Das ist ein objektiver Fakt, dass die aufgeht.
Also, um
Und
das
es
nochmal
ist,
kurz
ja.
zusammenzufassen, einfach nochmal, ne, um sich das zu vergegenwärtigen. In den letzten 5 Jahren hat der Erste in der Tabelle des Etats in der Bundesliga 100 Millionen mehr zur Verfügung. Und der letzte in der Tabelle des Etats hat 2 Millionen mehr zur Verfügung als vor 5 Jahren.
Das ist richtig. Ja, danke. Danke nochmal für die Einordnung. Ich habe noch eine Zahl, die es, finde ich, auch nochmal extrem zeigt, wie groß diese Schere ist. Was geben die Vereine für Spielerberater aus? Bayern 31 Millionen nur für Spielerberater. Also nicht für die Spieler, sondern für die Berater. Leipzig 29 Millionen. Dortmund 27 Millionen. Leverkusen 22 Millionen. Dieser Aufwand hat sich auch im Vergleich zu 2018 ungefähr, sind dann nochmal jeweils 10 Millionen draufgekommen. Wir geben ja für alle Spieler der Lizenzmannschaft 14 Millionen aus. Das heißt, Bayern wäre in der Lage, wenn sie jetzt sagen würden, wir bezahlen nicht mehr die Spielerberater, könnten die zweimal unseren Lizenzspielerkader bezahlen. Und auch nochmal eine extreme Zahl. In einem normalen Zweitliga-Jahr wäre Bayern in der Lage zu sagen, natürlich hypothetisch, ich bezahle nicht die Spieler und meine Verwaltung, sondern ich bezahle die komplette Verwaltung der zweiten Bundesliga, alle Mitarbeiter und alle Spieler der zweiten Bundesliga. Und rein wirtschaftlich wären sie erfolgreicher, als wenn sie ihre eigenen Verwaltung, eigenen Spieler bezahlen würden. Und selbst die letzte Zeit zu Bayern München, die ich auch extrem finde, ist, Bayern gibt für Personal 2023 415 Millionen aus, inklusive Verwaltung. Die zweite Position Dortmund 236 Millionen. Die Differenz zwischen ersten und zweiten sind schon fast 180 Millionen. Und aus meiner Sicht dokumentiert das auch den geringen Wettbewerb in der ersten Bundesliga, wo ja Bayern in Serie deutscher Meister wurde, jetzt mit einer Ausnahme. Und das ist nicht überraschend, wenn diese Schere so extrem aufeinander geht. Das heißt, wenn ich 3, 4, 5, 6 Spieler verpflichte, die alle nicht performen, habe ich einfach noch so viel Geld übrig, dass es die anderen in einem normalen Jahr dann richten können.
Ja, finde ich super spannend, weil das wirklich einem auch nochmal so ganz klar in nackten Zahlen irgendwie auch vor Augen führt, warum eigentlich diese zweite Bundesliga so interessant ist und warum ja, wie wir das letzte Saison erlebt haben und wie das mit Sicherheit diese Saison auch wieder an einigen Spieltagen vorkommen wird, mehr Zuschauer in die zweite Liga Stadien strömen, als es in der ersten Liga der Fall ist, ne? Natürlich sind einfach generell die Vereine in der zweiten Liga ein bisschen attraktiver. Also ich glaube, da würde halt zumindest im Durchschnitt würde da kaum jemand widersprechen, dass das so ist. Aber genau an diesen Zahlen, die du jetzt genannt hast, kann man einfach wirklich noch mal ganz, ganz klar sehen, wie wenig Wettbewerb eigentlich in dieser ersten Bundesliga herrscht und dass das einfach eine absolut elementare Säule dafür ist, um halt gerade in der Unterhaltungsindustrie, wie es halt der Profifußball ist, um damit halt irgendwie Zuschauer ranzulocken, gerade auch wenn es halt irgendwie um eine Langfristigkeit geht. Das kann man, glaube ich, echt nicht genug betonen.
Ja, wenn ich das noch weiter ausformulieren darf, ist es absolut das drängende Thema nach meiner Einschätzung der ersten Bundesliga. Wir haben ja eigentlich die andere Diskussion mit DFL-Investor. Wir müssen die Top-Vereine stärken. Aber es ist ein objektiver Fakt, dass die Schere auseinandergeht. Und das wird aus meiner Sicht ja genau andersrum behauptet. Ich habe nur mal verglichen, ein Bayern München gibt, wie gesagt, 416 Millionen für Personal aus. Und wenn ich das gegen stabilen erste Bundesligist, da habe ich jetzt Bremen genommen, die geben 47 Millionen aus. Also Bayern München gibt 785% mehr für Personal aus als Werder Bremen. Und dann, was du gesagt hast, Lukas, zweite Bundesliga ist anders. Wir haben den Primus HSV, der aber auch das Geld wirklich generiert durch nahezu immer ausverkaufte Stadion. Das gehört denen auch noch. Die geben 42 Millionen aus für Personal und Paderborn, würde ich auch sagen, stabiler Zweitligist, 16 Millionen. Da ist der Unterschied 163%. Es sind ganz andere Dimensionen und so ist es deutlich wahrscheinlicher, dass Paderborn HSV schlägt, als dass Bremen Bayern schlägt in der normalen Saison. Die letzte Saison war aus meiner Sicht dann schon außergewöhnlich, dass Bayern das mit diesem Vorsprung nicht geschafft hat. Und das systematische Problem nach meiner Einschätzung ist das internationale TV-Geld. Bayern startet schon mit 50 Millionen, die sie fix aus der Champions League bekommen. Das verdoppelt sich in der Regel, weil sie ja relativ erfolgreich sind. Bekommen dann nochmal 95 Millionen aus der Bundesliga. Und Werder Bremen hat also ich beziehe mich hier auf den Kicker-Bericht, insgesamt 40 Millionen aus der Bundesliga bekommen. Das heißt, allein das Champions League-Geld ist schon mehr, was Bayern München hat, womit es startet. Und die neue Champions League-Reform wird ja zu einer weiteren Verstetigung dieses Prozess führen, weil es dann um 5 Jahres-Durchschnittswertung gibt. Und da sehe ich keine Hoffnung, dass das den Wettbewerb erhöht. Und wenn ich noch ergänzen darf, ich habe das jetzt auch in Perspektive zur Fortuna gesetzt, zu unserer letzten Saison. Da haben wir ja im DFB-Pokal gespielt gegen Bayer Leverkusen. Und wir geben inklusive Verwaltung 26 Millionen ja aus und andere Fußballmannschaften auch dabei. Bayer Leverkusen gibt aus 192 Millionen. Und dass wir dann sportlich keine Chance haben, wenn alles normal läuft, dann ist das keine Überraschung. Und das war eben noch komplett anders vor 7 Jahren, da war diese Schere nicht so weit offen. Und was ich auch zu Bayer Leverkusen sagen möchte, ist, dass mir es auch in der Berichterstattung nicht gefällt, wie gelobt wird, wie sie arbeiten. Das ist, denke ich mal, ein Fakt. Aber es kommt auch davon, dass Bayer Leverkusen ja eine hundertprozentige Tochter ist zum Bayern-Konzern. Und in den Corona-Jahren, wo wir auch Verluste gemacht haben, haben wir insgesamt 22 Millionen Verlust gemacht. Zum Vergleich, unsere ganze Lizenzmannschaft kriegt ein bisschen mehr als 14 Millionen. Und die 22 Millionen wurden ja einfach vom Bayer-Konzern ausgeglichen. Und das ist ein, nach meiner sportlichen Einschätzung, unfairer Wettbewerbsvorteil. Und dann würde ich sagen, in einer normalen DFB-Pokalsaison dürften es eigentlich auch nicht die Zweitligisten so weit schaffen. Dann ist Fußball immer noch so schön, dass es irgendwelche Sonderthemen gibt, dass sowas mal passiert. Aber wir werden diese Überraschungen in Zukunft einfach viel, viel weniger sehen, weil die Schere so weit offen ist und entsprechend weniger sportliche Überraschungen passieren können. Auch wenn wir in der Relegation gegen Bochum antreten, wir mit 26 Millionen, tritt Bochum an mit 39 Millionen. Das sind plus 13 Millionen oder einfach 50% mehr. Und dann finde ich es auch wiederum nicht überraschend, dass sich fast immer der Erstligist durchsetzt, wenn er im Schnitt 50% mehr investieren kann. Und dieser Unterschied besteht einfach nicht zwischen zweiter und dritter Liga so eklatant. Regensburg und Wien Wiesbaden waren ungefähr auf dem gleichen Level. Und dementsprechend wird natürlich der Drittligist auch häufiger diese Relegation gewinnen. Beides kann man sportlich jeweils schaffen. Also das ist keine Ausrede natürlich. Aber entsprechend dokumentiert es die Wahrscheinlichkeit, die wir dann auch in den letzten Jahren gesehen haben.
Ja.
Ja, vielen Dank für diesen Überblick. Ich glaube, ja, genau, Moritz, du hast noch eine Frage?
Aber können wir auch gleich machen. Also diese Risikofreudigkeit, das interessiert mich da so ein bisschen deine Perspektive noch drauf. Mit diesen ganzen, mit den Transfererlösen, die sein müssen und so, aber vielleicht lassen wir dich erstmal noch weiter deine Erkenntnisse mit uns teilen und dann können wir vielleicht am Ende noch mal kurz darauf kommen.
Sehr gerne. Also es passt zu meiner Einschätzung, dass wir einen relativ riskanten Kurs fahren. Warum? Wir bewegen uns in der Top 6 mit Personalkosten, haben aber systematische Nachteile. Also es ist nicht die Schuld unseres Vorstands. Weniger Zuschauereinnahmen, da wird ja auch jetzt viel gegen getan, in Anführungszeichen, gegen diesen Nachteil mit Werbung. Fortuna für alle soll ja auch netto mehr Geld einbringen, als das es in Anführungszeichen kostet. Es generiert Werbung, wo wir ja auch hinten dran liegen. Aber aktuell haben wir ein Defizit. Entsprechend machen wir Verlust, die anderen im Schnitt eher einen Gewinn. Und das ist riskant. Wir sind jetzt mit dem Eigenkapital Viertletzter in der Liga. Wir sind nicht mehr 1 Million übrig. Und wir haben im Moment, aus meiner Sicht kann man auch sagen, ein bisschen Pech, was gegen uns läuft. Dieses Corona-Thema, 2 Millionen im Risiko, hat wahrscheinlich keiner gesehen. Nur in so einem riskanten Kurs habe ich dann vielleicht nicht mehr den Puffer, um solche Risiken abzufangen. Außer, und das hatten wir ja zum Glück, sehr viel Erfolg im DFB-Pokal. Relegation war traurig, aber hat nochmal Geld eingebracht. Die Bild-Zeitung hat berichtet, DFB-Pokal und Relegation in Summe waren 8 Millionen. Und jetzt kommt nochmal die Stadionmiete, die auch sich nochmal erhöht um fast 1,4 Millionen. Also es ist, glaube ich, muss man fairerweise dem Vorstand zugestehen, Pech. Bei Corona kenne ich jetzt nicht den inhaltlichen Grund. Stadionmiete, da gab es ja auch emotionalen Austausch mit der Stadt. Uns gerettet hat, in Anführungszeichen, der sportliche Erfolg. Da kann man ja auch sagen, der sportliche Erfolg ist nur wegen dem riskanten Kurs gekommen. Das ist wahrscheinlich auch fair. Nur ich habe als langweiliger Finanzmensch da immer ein bisschen Angst, dass dieser Erfolg dann nicht auf Dauer besteht, weil wir können uns nach meiner Einschätzung nicht mehr 2 Saisons, wahrscheinlich nicht mehr eine Saison auf Platz 10 damals unter Preußer, wo Thun übernommen hat, erlauben. Und wir haben aber auch positive Trends. Zum einen sind es nicht mehr das Geld, das am Sportfeld läuft. Klar gibt es jetzt noch mal den neuen Deal. Wir bezahlen für den Pokal. Das sind nach meiner Einschätzung im Schnitt 170.000 immer noch pro Jahr, nur für den Pokal. Und wenn wir aufsteigen, bezahlen wir mehr. Das ist von der Risikostrukturierung angemessen und ich glaube, es ist auch netto, netto ein guter Deal. Trotzdem zeigt es natürlich auch, dass wir finanziell unter Druck sind, weil wir diesen Deal nochmal bis 2037 verlängert haben. Wir haben nicht mehr die Abschreibung David Kownacki, der hat ja für uns verhältnismäßig eine hohe Ablöse gekostet, die wird dann jährlich aufgeteilt, das kommt nicht mehr. Und wir haben ja natürlich jetzt den fürs kommende Geschäftsjahr Transfer plus Netto, Engelhardt. Das sollten ja auch laut Medienberichten im Bereich von 4 Millionen sein. Und wenn die Berichte stimmen, zum Daniel Ginczek fällt ja auch ein Großverdiener weg. Das sollte auch nochmal finanziellen Spielraum geben. Und es ist natürlich einfach der sportliche Erfolg.
Ja, ich meine, wie volatil irgendwie das Ganze ist und wie sehr sich halt irgendwie sowas mit einem großen Spielerverkauf innerhalb von kürzester Zeit halt irgendwie ändern kann. Also ich glaube, wenn wir jetzt hier vor dem Engelhardt-Verkauf gesprochen hätten, wäre natürlich dieses Fazit hier irgendwie ganz anders ausgefallen, beziehungsweise die Notwendigkeit an dieser Position irgendwie zu handeln. Wissen wir halt alle, dass es beim Fußball eher wirklich ein sehr, sehr schnelllebiges Geschäft ist und dass man natürlich Fußballvereine in der Bilanz nie so bewerten darf, nie eins zu eins wie reine Wirtschaftsunternehmen, sondern dass es ja wirklich eigentlich immer nur darum geht, wie, glaube ich, mal irgendjemand gesagt hat, ich glaube Uli Hoeneß, dass es um größtmöglichen sportlichen Erfolg geht bei Vermeidung der Insolvenz. Das muss man halt irgendwie immer im Blick haben, aber ja, es ist halt eben auch super, super wichtig, eben im Blick zu haben, dass man gar nicht erst in die Bredouille kommt, überhaupt irgendwie über sowas wie Insolvenz nachdenken zu müssen.
Das wäre auf jeden Fall auch mein Gefühl, dass zumindest, das habe ich mir aufgeschrieben in der Kategorie, das stimmt mich negativ. Was ich überraschend finde, bei mir kommt es zumindest so an, dass wir eine Rhetorik haben des sparsamen Vereins mit einem sehr kleinen Budget. So lese ich das zwischen den Zeilen, wenn ich schon mal Interviews höre. Das ist objektiv nach meiner Einschätzung nicht der Fall. Wir sind Top 6 im Personalaufwand. Dann ist mir negativ aufgefallen, Schuldzuweisung zwischen Stadt und Verein. Da weiß ich auch nicht, wer jetzt schuld ist oder nicht schuld ist. Nur das sollten wir, wenn es möglich ist, sollten wir da ein harmonisches Verhältnis haben. 3 Millionen jetzt Stadionmiete, das ist extrem für uns. Vorher waren es, wie gesagt, 1,6 Millionen. Das tut richtig weh. Da hat man ja wohl den Erfolg erreicht, dass wir jetzt Beteiligung an Arenalösen haben. Da kann man nur hoffen, dass das ein größerer Betrag ist. Sonst ist das natürlich einfach ein Hammer, der jedes Jahr auf uns zukommt. Und was ich hoffe, ist, dass wir nicht Erlöse vorziehen. Für mich ist der Sportweltdeal, der neue bis 2037, ein Vorziehen von Erlösen, weil wir sagen ja, wir geben 15% aus den TV-Erlösen vom Pokal bis 2037 ab. Das ist natürlich eine Wette von Sportwelt, dass die steigen und die 15% mehr wert sind. Wir waren jetzt wahrscheinlich auch nicht in einer starken Verhandlungsposition. Wir konnten ja zumindest deckeln, dass wir in der ersten Bundesliga, also ich beziehe mich jetzt auch wieder auf Rheinische Postberichterstattung, 450.000 bezahlen. Das ist deutlich weniger. Es waren vorher 4 Millionen, die wir in der ersten Liga bezahlt haben. Nur das ist natürlich Erlöse, die wir vorziehen müssen aufgrund einer Drucklage. Und dann haben wir das Abstimmungsverhalten beim DFL-Investor, wo wir in der ersten Runde nach meinem Dafürhalten dafür gestimmt haben für einen Investor. Das ist für mich auch eine legitime Position. außer die Mitglieder haben gesagt, macht es nicht. Das war ja in der zweiten Runde ganz klar. Nur das ist auch ein Vorziehen von der Löse. Wenn ich einen Teil des Pakets verkaufe auf Jahre, dafür heute Geld bekomme, das zeigt, dass die finanzielle Lage nach meiner Einschätzung eben angespannt ist und wir einen Risikokurs fahren. Aber dieser Risiko ist vielleicht zu hart, einen riskanteren Kurs. Der riskante Kurs, muss ich dazu sagen, wahrscheinlich kommt raus zwischen den Zeilen, dass ich da eher vorsichtig bin. Das ist ja weder gut noch schlecht. Nur der Vorteil vom riskanten Kurs ist die Chance, in die erste Liga irgendwie zu preschen mit sportlichem Erfolg. Und dann starte ich einfach mit 20 Millionen TV-Geld mehr in der Saison. Also es ist ein wahnsinniger Hebel. Das ist eine Verdopplung der TV-Erlöse. Da kann ich natürlich ganz anders agieren. Wir hatten ja auch ein positives Beispiel mit dem riskanteren Kurs Union Berlin. Wir haben ja, glaube ich, ein größeres Darlehen vom Investor, oder nicht Darlehen, aber kann man vielleicht vereinfacht so nennen. Und das ist alles aufgegangen. Also man kann auch durchaus diesen riskanten Kurs als richtig werten. Und bei uns hätte es ja sogar auch fast geklappt letzte Saison. Nachteilig ist
Ja.
eben, ich darf keine zwei schlechten Jahre in Folge haben.
Ja. Ja,
Ja,
ich meine, wir
das ist
waren
klar.
sehr kurz davor einfach, ne? So, dass diese Rechnung aufgeht. Also ich habe einfach ein bisschen Sorge, dass es einfach quasi auf Biegen und Brechen auf die erste Liga ausgelegt ist, finanziell oder in relativ vielerlei Hinsicht. Und dann, wenn es dann eben mal nicht diesen Engelhardt-Transfer gibt und man dann nicht aufsteigt, weil man den keinen neuen Stürmer kaufen konnte, dass es dann in sich zusammenbricht. Das ist natürlich irgendwie so eine Angst, die da so ein bisschen hintersteckt. Ja, aber momentan läuft es ja auch gut mit den Verkäufen und es passieren ja Sachen mit Käufen und Verkäufen. Ist ja jetzt gerade.
Ja, und ich
Ja.
glaube, nichts ersetzt den sportlichen Erfolg, den man hat. Und dann kann man sich ja schon auch glücklich schätzen, zum Beispiel so einen Trainer wie Daniel Thun zu haben, der halt zumindest für eine Stabilität steht, für Ergebnisse in der zweiten Liga, also in welchem Bereich der Tabelle auch immer, aber auf jeden Fall für eine Stabilität. Und der es ja auch, seit er hier ist, immer wieder geschafft hat, halt Spieler weiterzuentwickeln. Das ist, glaube ich, von unschätzbarem Wert einfach. Ja, ich glaube, es sind wirklich halt sehr, sehr viele Zahlen gewesen. Ich hoffe, ihr seid irgendwie alle mitgekommen und ich würde das dann, glaube ich, ganz gerne hier abbinden. Moritz, hast du noch eine Frage? Hast du noch irgendwas auf dem Herzen, David, was du jetzt nicht losgeworden bist?
Ja, das Einzige, das habe ich beim letzten Mal, glaube ich, auch schon gesagt und war bedingt erfolgreich. Ich hoffe, dass ich ein bisschen Mut gebe dafür, dass man sich den Jahresabschluss durchliest und dass man harmonisch, kritisch sich das durchliest und ruhig eine Frage stellt bei der Versammlung. Also ich möchte nicht den Eindruck vermitteln, dass schlechte Mitarbeiter bei Fortuna arbeiten. Ich finde, der Jahresabschluss ist sehr gut geschrieben, das spricht für eine gute Finanzabteilung. Aber ich glaube, das ist unser Verein und dann auch ein bisschen unsere Herzensangelegenheit. Und die Leute können das alles erklären. Deswegen würde ich mich freuen, wenn wir freundschaftlich hinterfragen, ob das ein guter Kurs ist, was man noch verbessern kann.
Also ich bin mir ziemlich sicher, dass speziell nach der letzten und eben auch jetzt nach dieser Folge die Bereitschaft für einige, vielleicht sogar auch uns eingeschlossen hier vom Podcast, ja, sich da wirklich irgendwie auch mal tiefer mit zu beschäftigen und dementsprechend vielleicht sich wirklich auch mal zu trauen, eine Frage zu stellen bei der Jahreshauptversammlung, mit Sicherheit größer geworden ist. Vielen, vielen Dank, ja, für diese ganze Mühe, die du dir da gemacht hast und für den Einblick, den du uns da hast geben können.
Danke euch beiden.
Ganz, ganz vielen Dank. Dann mach's gut.
Vielen Dank dir. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.